Das muss halt auch einmal gesagt werden, dass das halt nicht an der Kuh liegt, ob die klimaschädlich ist oder nicht, sondern das liegt halt an dem System, wie Kühe gehalten werden. Und natürlich, wie soll es anders sein, ist eine Weidekuh, die in einem guten Weidesystem steht, fürs Klima viel, viel besser wie eine Kuh, die in einem intensiven Stallhaltungssystem steht und da vorwiegend Getreide frisst.
Grüß euch, ich bin die Steffi von der Ökomodellregion Hochries-Kampenwand-Wendelstein und ich rede mit besonderen Menschen, die erfolgreich regionale Bio-Lebensmittel herstellen und vermarkten. Also lasst uns zusammen hinter die Kulissen hören von Pionierbetrieben, die alles Bio, aber anders machen. Die Woche habe ich mich mit dem Steinmüller-Sepp vom Sockhof in Oberaudorf unterhalten dürfen. Zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet er einen Biohof mit Milch- und Fleischvermarktung. Warum er dabei großen Wert auf natürliche Kreisläufe legt und was hinter der kuhgebundenen Kälberaufzucht steckt, erfährst du in der heutigen Folge von Alles Bio, aber anders. Grüß dich Sepp, schön, dass ich bei dir sein darf. Magst du dich einfach einmal vorstellen?
Ja, grüß dich Steffi, schön, dass du bist. Ich bin der Sepp Steinmüller, ich bin der Betriebsleiter am genau geschrieben wird Sockhof, Song tut man beim Sog für alle aus der Region, die uns kennen. Genau, und ich habe 2014 den Hof übernommen und lebe da mit meiner Familie. Wir haben drei kleine Kinder und meine Frau, die Theresa, ist auch am Hof mit dabei und meine Eltern. Wir bewirtschaften einen reinen Grünlandbetrieb, insgesamt um die 60 Hektar Grünland. Und erzeugen ein Biomilli und ein Fleisch. Uns ist es ganz wichtig, auch Milli und Fleisch zu erzeugen und auch beides gut zum Vermarkten. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Nebenstandbeine. Wir haben Urlaub auf dem Bauernhof. Wir machen sehr viel Vertragsnaturschutz. Also es ist ungefähr die Hälfte von der Fläche bei uns in Vertragsnaturschutzprogramme drin. Wir machen ein bisschen Bauernhofpädagogik. Wir haben Schulklassen und Kindergartenkinder da, um unsere Themen und allgemein auch die Landwirtschaft besser in die Gesellschaft zu bringen. So versuchen wir eben da am Ball zu bleiben und mit unserem Betrieb da erfolgreich zu sein und sind froh, dass das aktuell alles ganz gut miteinander hinhaut.
Ja, super. Es hört sich jetzt sehr vielseitig an, also alle Hände voll zu tun. Jetzt sind wir in der Grünlandregion sowieso. Und viele Landwirte machen ja hauptsächlich Milli. Jetzt hast du gesagt, du machst Milli und Fleisch. Wie ist dazu gekommen, dass du Fleisch auch noch vermarktest? Und was waren da vielleicht auch Herausforderungen?
Ja, in unserer Region ist ja das Fleckvieh die wichtigste Rinderrasse, weil es eine sehr gute Zweinutzungsrasse ist und weil es einen guten Zuchtverband bei uns gibt, der seit über 150 Jahren schon eben die Rassen sehr gut darstellt. Grundsätzlich ganz eine wichtige Sache, glaube ich, für den Erfolg von den tierhaltenden Betrieben in unserer Region. Was jetzt bei mir persönlich dazukommt, ist, dass ich mich schon eigentlich ganz lang mit dem Thema intensiv auseinandersetze, Milli und Fleisch. Ich habe mir als Kind dazu schon Gedanken gemacht, recht intensive. Ich habe das immer schwer der Backer kennen, wie mir die Stierkälber verkauft haben. Und wirklich sagen, da bin ich so sensibel gestrickt. Das hat mich einfach gestört. Habe ich ein paar Mal meine Eltern dafür kritisiert. Ja, und wie ich dann einen Hof übernommen habe, habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wie könnte man das anders machen? Wie könnten wir selber eben die Aufzucht von unseren Stierkälber in die Hand nehmen und das Zeug richtig vermarkten? Und die Theresa und ich haben sehr früh schon ganz nebenbei angefangen, Fleisch zu vermarkten. Das haben wir eigentlich gleich, nachdem wir zusammengekommen sind, lang vor unserer Hochzeit auch schon immer gemacht, dass wir ein paar Kälber im Jahr vermarktet haben. Und das ist im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Und seit 6, 7 Jahren ist es dann auch möglich, dass wir unsere Stierkälber selber aufziehen und die auch alle vermarkten, weil wir eben den Marktanteil in der Direktvermarktung bei uns eben haben, dass wir das Zeug auch loswerden. Und jetzt haben wir unseren Betrieb halt so in die Richtung aufgebaut, dass wir das Ganze irgendwie da aufziehen können und auch vermarkten können selber. Dann sind wir ein bisschen aus dem Problem raus, wenn ich jetzt Viecher aufziehe, wo ich noch keine Vermarktungsmöglichkeit dafür habe, dann baue ich mir schon wieder einen unguten Druck im Betrieb auf. Dann habe ich einen Haufen Ochsen rumstehen und hinterher habe ich irgendein Preistief gerade in der normalen, üblichen Vermarktung. Genau, und wir sind jetzt da unabhängig von anderen Vermarktern. Wir können die Viecher stressfrei am Hof schlachten und können es dann direkt an die Kunden vermarkten. Und insofern haben wir da jetzt eine Sache, die für mich persönlich schon sehr, sehr lang ein Lebensziel war, erreicht und können mittlerweile alle Viecher so vermarkten.
Jetzt hast du gesagt, ihr macht stressfreie Schlachtung am Hof. Ist das so leicht, dass man das macht? Wie ist dazu gekommen und warum ist das wichtig?
Ja, stressfrei ist total leicht, weil es gibt halt wirklich keinen Stress. Also so wie es wir machen, gibt es keinen Stress, weder für mich, noch für den Metzger, noch fürs Viech. Hat vom praktischen Ablauf her nur Vorteile, so wie wir das machen. Aber bis man da einmal ist, das ist natürlich ein weiter Weg. Also das hat schon gute 10 Jahre gedauert, bis wir das jetzt so haben, wie wir es brauchen, weil natürlich brauchst du die Zulassung dafür am Betrieb. Das wird jetzt Gott sei Dank immer leichter von Behördenseiten her, dass man die auch kriegt. Dann musst du natürlich investieren, dass du den Schlachtwagen hast und die sonstigen Vorrichtungen, die du brauchst. Und brauchst einen Metzger, der das mitmacht. Also das rundum und um, die ganzen Zulassungen und die ganze Technik dahinter, das war natürlich schon beschwerlich, bis wir da so weit waren. Aber die Schlachten an sich ist eine sehr, sehr einfache Sache. Ist natürlich zehnmal einfacher. Ich betäube das Viech stressfrei und fast da dann in der Schlachtbox zum Schlachthof, wie wenn ich es lebendig transportieren muss und dann am Schlachthof auch wieder dafür sorgen, dass mit möglichst wenig Stress das irgendwie geschlacht wird. Irgendwo in der ganzen Kette entsteht irgendwie ein Stress, entweder beim Verloren vom Viech oder beim Ausladen oder dann im Schlachthaus drin, weil das halt lauter ungewohnte Sachen für das Viech sind. Da kann ich noch so gut mit meinem Viech trainieren, da werde ich irgendwo im besten Fall ein geringer Stress entstehen. Aber ich glaube auch jeder, der schon mal bei kleinen Schlachtungen dabei war oder auch bei großen, weiß, dass da auch sehr stressige und auch gefährliche Situationen entstehen können. Und dem gehen wir mittlerweile weitestgehend aus dem Weg mit unserer stressfreien Schlachtung am Betrieb. Also seit 2 Jahren werden alle Viecher bei uns so also geschlacht. Und ich kann mich nicht an eine gefährliche Situation erinnern oder an eine Situation, wo man sagt, das war jetzt schlecht, weil irgendwo ein großer Stress entstanden ist beim Viech oder bei uns.
Ja, seid ihr ja auf mehrere Arten besonderer Betrieb und macht Sachen anders wie andere Bauern und Bäuerinnen in der Region, wie zum Beispiel auch die kuhgebundene Kälberaufzucht. Langes Wort, langer Name. Kannst du das mal genau erklären, was das ist und vielleicht auch, was die Herausforderungen dabei sind und warum ihr das macht?
Kuhgebundene Kälberaufzucht ist das Natürlichste von der Welt, dass die Kälber bei ihren Müttern dabei sind oder bei anderen Kühen, was ja durchaus angelegt ist im Sozialverhalten von einem Rindviech, dass er andere Kälber mitversorgt. Und gleichzeitig in der Milchviehhaltung eines der schwierigsten Haltungsformen, weil das so viel Fingerspitzengefühl benötigt und weil es ja wirklich baulich und betriebswirtschaftliche Herausforderung ist. Für mich auch schon, wie das Aufziehen von den Stierkälbern immer schon ein Traum gewesen. Ich habe da sehr intensive kindliche Träume gehabt und habe auch als Kind mir schon das so vorgestellt und mich habe ich gefreut, wenn ein Kälber auf den Weg gekommen ist und meine Eltern haben es nicht gesehen und das war da bei seiner Mutter gelegen. Da habe ich das irgendwie gefreut, habe dann oft solche Motive gemalt. Habe dann ins Poesiealbum von meiner Schwester mal mit 9 Jahren ein Kälber mit einer Kuh gemalt und einen schönen Bauernhof dazu und alles, was dazu so braucht, Baum und Vegel und so. Und habe ein Gedicht dazu geschrieben, das so ungefähr gegangen ist. Das Vogel hockt in seinem Nestal und das Kälber liegt bei der Kuh. Und am schönsten ist, du freust dich, bist zufrieden und hast die Ruhe.
Das ist aber nett.
Steht heute noch im Poesiealbum von meiner Schwester drin und wird mir regelmäßig mal vorgelesen, um mir ein bisschen aufzuzeigen mit meiner sehr starken ökologischen Überzeugung und Freude irgendwie für die Landwirtschaft und für die Viecher. Und hat lang gebraucht, bis ich den Kindheitstraum dann wieder verwirklichen können habe. Aber wir trainieren das System eben schon 10 Jahre, haben schon viele Erfahrungen gemacht, auch negative natürlich, das ist gar nicht so einfach, wenn man Kuh mehr möchte und möchte, dass die gleichzeitig ihr Kälber versorgt, vor allem die Trennungsphase dann, da muss man einiges Wissen dazu und Übung haben und ein Gespür, dass man das hinbringt, aber für uns eine gute Haltungsform, bei uns funktioniert es auch und wir haben jetzt sogar extra einen Stall für diese Haltungsform gebaut Und jetzt können wir da alle Kaiwitan wirklich auch so aufziehen und können das auch vom Arbeitsablauf her praktisch machen und mit schönen Funktionsbereichen für alle Viecher. Und in einigen Jahren kann ich da auch sagen, ob das an unserem Betrieb auch wirklich von der Praxis her und von der Betriebswirtschaft her so gut läuft, wie ich mir das jetzt geplant habe.
Kannst du nochmal ganz genau erklären, was denn der Unterschied ist zu einem normalen Betrieb, sage ich jetzt mal, und der kuhgebundenen Kälberaufzucht? Also ganz genau, wie läuft das ab?
Weil das ja eben so eine schwierige Haltungsform ist, wie man die Kälber bei der Kuh lassen möchte und die Kuh gleichzeitig melken möchte, werden die Kälber halt in der Regel in der Milchviehhaltung relativ früh von der Mutter trennt. Da muss man dann eigentlich auch sagen, je früher, desto besser, weil ganz am Anfang ist die Bindung noch nicht aufgebaut und dann kann man es am einfachsten auseinander tun, ohne dass das Kälber oder die Kuh dabei einen Trennungsschmerz erfahren. Also wenn das Vieh oft wegkommt, ist ja die Bindung zwischen Mutter und Kälber noch nicht aufgebaut. Die wird ja erst in den ersten Stunden, Tage durchs gegenseitige Belecken, durch Saugen vom Kälber aufgebaut. Und wenn man es eben davor schon trennt, dann tut man sie recht einfach. Dann kann man das Kälber aufziehen, kann auch viel Kälber in einem guten Haltungssystem aufziehen mit relativ guten Arbeitsabläufen und mit relativ guter Gesundheit und genauso die Kuh gut gesundheitlich versorgen, gut zum Melken bringen, gut dazu bringen, dass die Milch gut einsetzt. Und das ist halt in dem Haltungssystem alles ein bisschen diffiziler, weil da muss ich einerseits schauen, dass das Kälber gut von der Kuh versorgt wird und andererseits möchte ich die Kuh ja trotzdem dazu animieren, dass die bei mir im Melkstand auch noch gut Milch gibt, was ja grundsätzlich von der Menge her da ist, die Milch. Auch so eine Bio-Kuh gibt einmal am Anfang 30 Liter Milch und das Kälber braucht vielleicht in der ersten Woche gerade einmal Hausnummer 10, 12 Liter Milch am Tag. Die restliche Milch ist ja eigentlich da und kann im Melkstand ermalcher werden, aber relativ schwierig, dass das dann beides gut hinhaut.
War auf jeden Fall super, dass das einfach eine alternative Praktik ist, um auch die männlichen Kälber ja am Betrieb zu halten und auch schön, dass ihr euch da auch den Aufwand macht. Jetzt merkt man ja bei dir schon die starke ökologische Überzeugung, sage ich jetzt mal. Wo kommt das bei dir her? Hat es da irgendeinen Schlüsselmoment gegeben? Hast du schon immer gesagt, du möchtest Bio machen? Weil du hast ja vorher gesagt, deine Eltern haben es anders gemacht. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
Ich glaube, dass das eigentlich übers Bio ausgeht, jetzt das Thema, was du gerade angeschnitten hast. Ich glaube, da geht es darum, was für Gefühl habe ich als Mensch zur Natur und wie möchte ich mich da selber drin sehen. Und ich glaube, als Kind haben wir Menschen da alle recht ein unverstelltes Verhältnis dazu. Jedes Kind, was ich bis jetzt kennengelernt habe, hat irgendwie eine positive Beziehung zur Umwelt, zu den Viechern, zu den Pflanzen. Bei jedem Kind mehr oder weniger ausprägt die Leidenschaft dafür und auch das, was das Kind in seiner Umwelt und in seinem Elternhaus dazu erfährt. Aber grundsätzlich ist da bei den Kindern Interesse da, so wie es bei mir schon da war und bei dir genauso. Und ich finde das ganz schön, wenn man sich einen Teil von dem bewahren kann, was man da als Kind schon für Begeisterung gehabt hat. Wenn das nicht ersetzt wird, später durch irgendein verletztes Verhältnis zur Natur, dass man sagt, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und ich darf das nicht mehr essen, weil das wird ja schlecht produziert und da ist ein Gift und da braucht es eine große Maschine. Und ja, dass man irgendwie schaut, dass man sich ein bisschen einen Schutzraum schafft, wo Natur und wo Landwirtschaft und wo Lebensmittelerzeugung so ist, wie das mir als Mensch gut tut. Um das, glaube ich, geht es. Und ich erlebe im Austausch mit ganz vielen anderen Leuten, dass viele andere Leute da auf der Suche sind, dass das suchen, in was für einer Form auch immer, was weiß ich, ob man im Erwachsenenalter dann Vegetarierin wird oder ob man einen Jagdschein macht oder ob man mit seiner Familie übers Wochenende aufs Land aussieht. Also die Leute, die da noch nicht an ihrem Ziel angekommen sind, die meisten suchen irgendwie danach in verschiedene Varianten und um dieses Thema, glaube ich, geht es da ganz viel.
Oder man kauft natürlich lokale Bioprodukte bei dir zum Beispiel. Wie bringst du das weiter an die Kunden?
Ich glaube, wir sind in der Kommunikation, wenn man jetzt das anschaut, wie das heutzutage in moderne Betriebe und Firmen gemacht wird, eher unterrepräsentiert. weil wir uns irgendwie nie Zeit und Geld dafür nehmen, dass wir das gescheit machen. Wir sind halt einfach da und wir sind so, wie wir sind. Und das gelangt dann ganz viele Leute aber auch und die sagen, ah ja, das passt, da ist einer, wo wir den Eindruck haben, der hält seine Viecher gut und hält da die Landwirtschaft und die Bienen in Ordnung und da kaufen wir uns ein Zeug ein. Auf die Art irgendwie funktioniert es. Ich weiß manchmal selber gar nicht genau, wie es funktioniert.
Kannst du nur mal ganz kurz erklären, wie du deine Produkte vermarktest?
Also das Allerwichtigste für uns ist, dass ein Großteil von unseren Produkten eben beim Endverbraucher landet, weil der möchte das Zeug haben und wenn dann Preis-Leistung passt, dann wird es auch eingekauft. Und sobald ich irgendwo in Wiederverkauf gehe, muss ich natürlich dem Wiederverkäufer auch die Möglichkeit bieten, Geld zu verdienen, weil sonst kann man nichts einkaufen, wenn man damit nichts verdienen kann. Das heißt, der braucht einen Teil von meiner Marge. Die vergunne ich auch eben Wiederverkäufer, jedem Gastronomiebetrieb oder sonstigen Wiederverkäufer. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass in der Direktvermarktung jetzt von Fleisch wenig Marge da ist, die man irgendjemand anders geben kann. Heißt dann quasi im Ergebnis immer schauen, dass ich möglichst viel von meinem Fleisch an Endverbraucher verkaufe und einen Teil von meinem Fleisch an Gastronomiebetriebe, die wo dann auch wieder gute Sachen draus machen und wo wir irgendwie alle zusammenhelfen, dass das ganze Viech vermarktet wird und dass wir das ganze arbeitsmäßiger irgendwie da stimmen.
Das war die Fleischvermarktung und jetzt habt ihr ja aber auch noch Milli, hast du gesagt. Das darf es aber nicht direkt vermarkten.
Das tun wir nicht direkt vermarkten, dann glaube ich, könnte man es arbeitsmäßig total aufarbeiten, weil Milli muss jeden Tag frisch verarbeitet werden. Und das Fleisch sind halt einige Tage im Monat, wo wir da investieren müssen. War lange Zeit auch so ein Gedanke von mir, dass wir die Milli direkt vermarkten. Und ich bin jetzt froh, dass wir eine gute Partnerschaft da mit der Andexer Bäckerei haben, wo unser Bio-Milli hingeliefert wird, die wo auch ja, sehr viel über haben für die ganzen Themen, was uns umtreiben und da recht wertschätzend sind, uns als Bauernfamilie gegenüber. Und ein kleiner Teil von der Milli wird jetzt auch von einem benachbarten Betrieb, von einer kleinen Käserei verarbeitet und den Käse gibt es dann auch wieder bei uns im Hofladen oder wieder in anderen Laden drin, wo wir auch ganz froh sind, dass ein kleiner Teil, ungefähr ein Zehntel von der Milli da auch in klar und handwerklich verarbeitet wird in der Region.
Die Andexer Molkerei hat ja auch ein Programm, das die Klimabauern heißt. Und da bist du ja auch dabei und bist sogar ein schönes Aushängeschild von der Molkerei auch. Also voll schön, wer sich das mal anschauen mag, gibt es mehrere Prospekte und auf der Internetseite, glaube ich, sieht man auch dein Gesicht ab und zu. Magst du zu dem Programm Klimabauern noch was erzählen?
Ja, genau. Also das Programm gibt es, ich glaube, seit 2019 ungefähr. Und ich habe es irgendwann einmal gelesen in die Benachrichtigungen von der Molkerei und habe mich nicht sofort gemeldet und habe es dann überlesen, wobei ich mich mit dem Thema gerade jetzt Humusaufbau und CO2 in der Landwirtschaft und so schon sehr lange intensiv beschäftigt. Und dann hätte ich es fast übersehen und war in der ersten Runde von dem Klimabauernprojekt nicht dabei gewesen. Und dann ist mir richtig der Reis gegangen. Dann habe ich sofort in der Molkerei angerufen und gesagt, das könnt ihr nicht ohne mich machen. Da muss ich dabei sein. Und dann bin ich da in die erste Runde auch noch eingerutscht. Und ja, da sind eben Humusproben von den Flächen genommen worden. Und es ist die ganze CO2-Bilanz vom Betrieb einmal erstellt worden, dann 2019 schon. Und seitdem gibt es regelmäßige Nachuntersuchungen. Und was vor allem gibt, ist eine sehr intensive Schulung für uns teilnehmenden Betriebe in die Richtung, was kann ich machen, dass ich einerseits meine CO2-Bilanz verbessert, aber andererseits auch die gesamte Nachhaltigkeit am Biobetrieb nochmal push in Richtung Artenvielfalt, in Richtung Tierwohl, in Richtung solche Sachen. Also da ist ein intensiver Austausch da, das ist super. Und es ist irgendwann im Laufe von dem ganzen Projekt klar geworden, für die Andexer Molkerei allein wird das Projekt ein bisschen zu umfangreich. Und es war gut, wenn wir einen extra Verein hätten, der wo sich um das Thema nochmal kümmern kann, weil die Molkerei wahrscheinlich das Thema nicht ewig aufrecht erhalten kann. Und dann haben wir vor zwei Jahren eben den Verein Klimabauer e.V. gegründet, wo jetzt am Anfang erst einmal auch überwiegend Betriebe aus dem Projekt von den Andexer, das wo auch Klimabauer heißt, dabei sind, wo aber jetzt als e.V. mit Gemeinnützigkeit eben auch jeder andere Mensch beitreten kann.
Spannend. Also können da auch Otto-Normalverbraucher und Verbraucherinnen beitreten?
Da kann jeder beitreten, kann jeder Verbraucher beitreten, kann auch jeder Landwirt beitreten. Genau, und natürlich ist es erwünscht, dass man die Grundsätze von dem Verein da teilt. Genau, und dann zahlt man halt seinen Vereinsjahresbeitrag und hat im Gegenzug aber sehr interessante Veranstaltungen zu dem Thema und kriegt halt einfach auch mehr mit, was ganz viele Bauern jetzt schon machen, um das Thema vorwiegend Klima, aber allgemein Nachhaltigkeit nochmal neu zum Denken und was da auf die Betriebe auch schon gemacht wird und was es für Zukunftsvisionen gibt.
Was ist denn jetzt zum Beispiel eine konkrete Maßnahme, wie man am Betrieb seinen CO2-Abdruck verringern kann?
Ja, da waren jetzt sehr einfache Sachen, das, was jeder Mensch gleich einmal versteht, wenn man zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach umhat und die dann gut in seinen Betrieb einbindet, wenn man sich zum Beispiel Gedanken macht, wann wird gemolchen, wann wird die Milch gekühlt, wann wird die manchmal schon wieder gespült, das sind jetzt so relativ große Stromverbräuche am Betrieb. Wie kann ich das irgendwie mit meiner PV-Anlage gut kombinieren? Zum Beispiel, indem ich einen Stromspeicher habe, der die Mittagsstunden Strom speichert und dann ich am Nachmittag mit eigenem PV-Strom melchen und kühlen kann. Oder viele Betriebe haben ja mittlerweile einen Milchroboter, der kombiniert sich oft auch sehr gut mit einer PV-Anlage. Das waren jetzt so relativ unkomplexe, einfache Sachen, wie man die CO2-Bilanz vom Betrieb einfach verbessert. Mehr in die Tiefen geht, wird das Ganze dann halt, wenn es um das Thema Boden geht und wenn es um das Thema Nährstoffkreisläufe am Betrieb geht. Da sind nämlich irgendwo die größten wichtigen Punkte versteckt, wenn es um die Nachhaltigkeit geht und auch um die CO2-Bilanz. Und da rentiert es sich halt echt, wenn man genauer hinschaut und wenn man Sachen auch genau überlegt, wie wird es gemacht am Betrieb, wie ist die Bewirtschaftung von den Flächen, wie ist die Düngung von den Flächen, was kann ich da verbessern?
Jetzt, wenn es um das Thema Klima und CO2 geht und du hast ja Rinder am Betrieb, da läuten ja bei manchen Leuten schon die Alarmglocken, weil das Rind ist ja allgemein als Klimakiller, sage ich jetzt mal, bekannt. Was sagst du da dazu?
Ja, da sage ich dazu, viele Leute suchen halt einfache Lösungen für komplexe Probleme und das haut halt so nicht hin. Wenn man komplexe Probleme hat, so wie eben Methanausstoß von einer Kuh, dann braucht man halt eigentlich viel mehr differenziertes Wissen dazu, dass man überhaupt so eine Aussage dazu treffen kann. Weil wenn ich jetzt eine Kuh in einen abgeschlossenen Raum einstelle und dann den Methanausstoß misst von der Kuh, dann kommt es mir natürlich so vor als Forschender, aha, die stoßt ja Methan aus und das ist doch schädlich für unser Klima, oder? In der Realität ist das ganze Problem halt sehr viel anders. Wenn man jetzt mal dann eigentlich das positivste Beispiel nimmt, wie man eine Milchkuh halten kann, das war halt, wenn die Kuh auf der Wart steht und ein gutes Weidesystem hat und gut Milch gibt und unter der Kuh ein gesunder Boden ist, wo viele Bodenlebewesen drin sind und ein hoher Humusgehalt, dann stellt sich das Problem halt ganz, ganz anders dar. Und dann ist bei komplexer Betrachtung halt auch so, dass das System Kuh auf der Wart oder auf dem Grünland mit gesunden Boden dazu und gesunden Pflanzen tatsächlich auch für den Klimaschutz beitragen kann. Und das muss halt auch einmal gesagt werden. Soweit muss man halt das Thema auch differenzieren, dass das halt nicht an der Kuh liegt, ob die klimaschädlich ist oder nicht, sondern das liegt halt an dem System, wie wir hier gehalten werden. Genau, und da gibt es ganz viele Verbesserungen. Und natürlich, also wie soll es anders sein, ist eine Weidekur, die in einem guten Weidesystem steht, fürs Klima viel, viel besser wie eine Kur, die in einem intensiven Stallhaltungssystem steht und da vorwiegend Getreide frisst.
It's not the cow, it's the how, hat einmal wer gesagt, wer schlau ist.
Ich finde einen sehr guten Spruch, so ungefähr da die Saison, ja.
Also ich glaube, das Projekt Klimabau und der AIA Verein zeigt nur mal weiter, wie du ja dein Engagement zeigst über den Betrieb auch hinaus. Und du hast auch vorher gesagt, ihr geht es ja auch nur weiter hinaus, indem ihr auch Schulklassen empfangt und da Bildungsarbeit macht. Machst das alles du oder wie läuft das bei euch ab?
Nein, das Programm, das macht die Theresa, meine Frau, die ist Grundschullehrerin und bringt da gern was an die Kinder weiter. Und solche Sachen kann man am Betrieb eh nur machen, wenn eine ganze Familie dahinter steht. Schaffe ich allein nicht, wenn ich so viel Arbeit mit den Viechern habe und mit meinem Hof und mit den Maschinen, dann kann ich das halt auch nicht machen. Aber im Familienteam, wenn meine Eltern da noch dabei sind und meine Frau und die haben einen Lehrling oder eine Praktikantin, dann können wir halt sowas auch noch möglich machen, dass einfach ganz, ganz viele Kinder jedes Jahr zu unserem Betrieb kommen können und da was über die Landwirtschaft lernen können und dann halt auch was Positives über die Landwirtschaft lernen. Das ist so wichtig, weil viele Leute haben ja heute schon irgendwie Angst vor der Landwirtschaft oder nur noch schlechte Sachen im Kopf, wenn sie an Landwirtschaft denken, krasse Adelfassel, Bodenverdichtung, Spritzmittel, geschundene Viecher, irgendwas. Und dagegen muss man halt irgendwie antreten, indem man Kinder schon und auch andere Leute das Positive an der Landwirtschaft sagt. Genau, und das macht dann auch Spaß, da kommt ganz viel zurück vor die Kinder.
Das glaube ich, dass man eben auch die Kinder schon sorgt von früh an, dass eben auch anders geht. Und das ist ja schön, dass ihr euch auch von den Kompetenzen her dann so ergänzt. Also ich kann mir vorstellen, dass die Theresa natürlich als Pädagogin dann das super macht. Gibt es Pläne für die Zukunft, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch machen oder erreichen oder da möchte ich meinen Betrieb hinführen?
Ja, die gibt's. Da steht jetzt auch wieder bei mir die Dankbarkeit, da, dass jetzt doch ganz viele Sachen passiert sind die letzten Jahre, wo für uns vielleicht schon schön sind, dass wir das jetzt so haben, dass wir im Betrieb jetzt viel investieren können haben, dass uns unsere Viecher gut geht, dass es uns selber gut geht und dass wir unsere Familie da haben und auch vom Betrieb leben können. Und natürlich gibt es viele Ziele, was man noch erreichen möchte. Ich habe in der Vermarktung einige Sachen, die man einfach noch wünschen darf, wo aber wahrscheinlich auch noch länger dauert, bis man das schafft, dass man vielleicht andere Produkte einmal noch erzeugen können am Hof, ein Gemüse oder Obst. Genau, und ja, ich habe jetzt gerade einen Jagdkurs mitgemacht und habe da auch noch mal ganz viel dazugelernt, so über das Wildleben, was man da auch noch besser machen kann. Das hat mich auch schon immer begeistert und da werden wir uns sicher auch noch auf den Weg machen auf dem Betrieb und da ein paar Sachen, die eh schon gut sind, noch mal verbessern, dass man für wilde Blärme und Kräuter und auch wilde Viecher einfach den Lebensraum nochmal verbessern. Genau, und eben ja, Obst oder Gemüse, da tat mir das Thema Agroforst oder Straubstwiesen, wie es bei uns früher geheißen hat, auch recht interessieren. Ist jetzt noch ein bisschen in der Ferne aktuell, aber vielleicht können wir das Thema bis in ein paar Jahre auf unserem Betrieb auch mal irgendwie so umsetzen, dass das für uns auch wieder gut im Betrieb reinpasst.
Also ich sehe schon, es wird nicht langweilig bei euch und es wird da immer noch mehr sich für die Umwelt auch eingesetzt. Vielen Dank. Ich wünsche euch da viel Erfolg dabei. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, um die Zukunft von bioregionalen Lebensmitteln zu gestalten, was wäre das?
Ich darf mir wünschen, dass alle Menschen genauso viel Engagement haben bei der Erzeugung von ihren Nahrungsmitteln, wie wir das haben. Weil da waren wir schon lange bei 100% Bio und hätten ein Riesensortiment an gesunde, gute Nahrungsmitteln. Das sollte jetzt gar nicht heißen, dass wir so viel besser als andere sind, weil es gibt genauso viele andere Bauern, die es genauso gut machen und auch viele Verbraucher, die es gut machen. Aber ich finde, so schwierig war es aber gar nicht. Also wenn viele Leute zusammenhelfen würden oder da, wo viele Leute zusammenhelfen, da wird relativ schnell viel geschafft. Ja, ich darf mir einfach wünschen, dass mehrere Leute das erkennen und sie auch mit auf den Weg machen und was tun in die Richtung.
Vielen Dank für die Schlussworte. Danke, dass ich da sein hab dürfen. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich glaube, viel Inspiration auch war dabei für andere Betriebe. Danke dir und bis bald.
Ich sage auch danke fürs nette Gespräch.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.